was wäre überhaupt das Haus zu tun. Das ist also ein gewaltiges Programm und ist auch ein bisschen verglast vielleicht ausgedrückt, aber wir in den Diskussionen, die wir da eben begonnen haben zu führen, um diese Frage überhaupt Geschlecht und Geschlechterdifferenz und so weiter, Differenz schlechthin, wie es damit umzugehen, also das ist eine Sache, die immer in auch, wie man landläufig sagt, philosophische oder Denkmethoden hineinführt, ob man will oder nicht. Ich kann in dem Fall so als Einstieg, wenn jemand nicht jetzt jahrelang schon Genderforschung oder sowas gemacht hat oder irgendwie und das kann ich dieses Reklambändchen wärmstens empfehlen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Philosophische Geschlechtertheorien. Es geht von Aristoteles bis zu Judith Butler, Rigaré, auch die Beauvoir, also die klassischen feministischen Denkerinnen, Philosophinnen, aber natürlich auch die sozusagen White Old Men, die von Aristoteles bis Kant, Hegel und so weiter, gerade deutsche realistische Denker, wie die Geschlechterdifferenz gedacht haben und wie sie damit umgesprungen sind und was dabei rausgekommen ist, auch ein Streit an heftigen, ja man kann sagen, zerfleischendem, verbitterten Streit um die Frage des Geschlechts und der Differenz und wie die Differenz überhaupt gedacht werden soll. Also das können wir uns nicht vom Hals halten in diesem Streit. Und ich denke, dass jetzt erstmal umrissen ist, wo ein Beginn gemacht werden könnte, um aus dem akademischen Ghetto von Genderforschung etwa herauszukommen oder auch aus der Zunft etwa der Psychoanalytiker. Denn die Psychoanalyse, und deswegen haben wir uns vorgenommen, Ödipus in den Fokus zu nehmen, unserer Neugier. Die Psychoanalyse war es immerhin, die eine Konstellation, eine Beziehung zwischen Menschen als Modell gesetzt hat oder entdeckt hat, wie Freud von sich behauptete, die zwar schon da war, also als Mythos, als Geschichte, die schon Sophokles hat es in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung zu einer Tragödie gemacht, wo es eigentlich schon kein Mythos mehr war, aber die schon lange vor Sophokles, etwa auch bei Homer schon erzählt worden ist, die Geschichte nämlich von der Eltern-Kind-Beziehung, von der Vater-Mutter-Kind-Beziehung, die ja zunächst eine rein Natur, blutsverwandtschaftliche, ja, eine Natur, biologisch vorgegebene Beziehung zwischen den Menschen, die natürlich die naturhafteste über Geburt, Erzeugung und Geburt läuft und über den Aufzug sozusagen des körperlichen, der Leibesbruch, könnte man sagen, also eine rein naturhafte Erzählung, wie auch der Mythos geradezu definiert wird in der Mythenforschung als eine Natur, eine Naturhaftigkeit in der Sprache, die zugleich in der Sprache, in denen dies erzählt, Schrecken, eine Faszination darstellt, die vor der Gewalt des Naturhaften, vor der Schicksalsmacht, die die Natur über die Menschen zu haben scheint in diesen Erzählungen, einfach nur in einem ungeheuren Schrecken stehen bleiben kann und sich immer nur wiederholen kann. Wenn die Natur etwa in der berühmten Perseus-Mythe von der Medusa, wenn die Natur als eine weibliche Gewalt, als Schlangenhaupt geschildert wird, in griechischen Mythos, oder als Sphinx, als ein Mischwesen, ebenfalls weiblichen Charakterzügen konstruiert, dann ist das immer eine Angst, eine Furcht der Menschen. Und zwar eben, dieses erzählen sie dann meistens die männlichen Menschen, aber nicht nur das Knäblein, wie Freud es nennt, sondern auch das kleine Mädchens, diese Angst vor der Mutter, diese Angst vor der Urmutter, die dort geschildert wird, diese Mythen, die eigentlich nichts anderes ist als die Angst vor der Natur, vor der gebärenden und verschlingenden Natur. Das hat, wie wir alle wissen, auch dazu geführt, dass die antipatriarchalischen Bewegungen immer wieder ursprünglich sozusagen diese Naturhaftigkeit des Weibes ja bejaht haben und sagen, ja, dann wollen wir Natur sein, dann wollen wir die gebärende und die wieder verschlingen dürfende Macht auch sein und das ist unsere Stärke und das ist unsere Kraft und das ist auch das Lebensspendende, was ja dazu geführt hat, dass auch wiederum regressive Züge von den, ich will ja sagen, ganz platt sagen, modernen und postmodernen Feministinnen abgewehrt und auch abqualifiziert worden sind, als etwas regressives, als etwas, was gar nicht wissenschaftlich ist.